Matthäus Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Wir sind ja im Augenblick in einer Predigtreihe über die Erfüllungszitate, die uns im Matthäus-Evangelium mitgeteilt werden. Und wir wollen auch da ganz besonders auf die Verse 22 und 23 achten, aber ich lese um des Zusammenhangs willen ab Vers 18. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, da erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef dann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und er nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, es war an einem der Adventssonntage, da stellten wir uns bereits unter dieses Weissagungswort, das der Engel des Herrn dem Josef in der Nacht mitteilte. Josef war drauf und dran, seine verlobte Frau, denn eine Verlobung war damals mehr, als sie es heute ist, zu entlassen, eben weil ihm bekannt geworden war, dass sie schwanger war. Und dann erscheint diesem Josef in der Nacht der Engel, und unter anderem teilt er ihm dieses Wort mit aus Jesaja Kapitel 7. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden, und sie wird einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt Gott mit uns. Gemäß dieser Aussage hier des Engels in Matthäus 1, Vers 23 ist es klar, dass dieses Wort aus dem Propheten Jesaja eindeutig eine Verheißung auf Christus ist. Diese Verheißung hat sich in Christus erfüllt. Und wenn wir dies sagen, dann ist es allerdings auch notwendig, auf Folgendes hinzuweisen. Seit etwas mehr als 200 Jahren, davor übrigens war es völlig unstrittig in der Gemeinde Gottes, aber seit ungefähr 200 Jahren kamen Theologen auf den Gedanken, und sie vertraten diese Meinung auch, dass diese Verheißung aus Jesaja 7 sich nicht auf Christus bezieht, sondern sie sei lediglich nachträglich, also gewissermaßen im Nachhinein auf Christus bezogen worden. Eigentlich beziehe sich diese Aussage auf einen Zeitgenossen aus der damaligen Zeit, also aus dem 8. Jahrhundert vor Christi Geburt. Und manche Christen, die sich von den Aussagen der ungläubigen Theologen beeindrucken ließen, versuchten sich gewissermaßen mit einem Trick dieses Angriffes zu erwehren vielleicht auch zu entziehen. Sie sprachen dann sehr gerne von einer doppelten Erfüllung. Einerseits damals sei dieses Wort erfüllt, also zur Zeit des Königs Ahas, oder kurz danach, und dann noch einmal Jahrhunderte später eben in Jesus Christus. Gerne sprechen Sie, wenn Sie von einer solchen doppelten Erfüllung sprechen, von einer prophetischen Perspektive. Aber diesen Leuten müssen wir sagen, dass sie hier zwei Dinge durcheinander bringen. Übrigens, was gegenwärtig sehr häufig bei der Auslegung von Prophezeiungen in der Gemeinde geschieht. Man vermischt hier zwei Dinge. Man vermischt hier einerseits das, was man prophetische Perspektive nennt, mit dem, was wir als doppelte Erfüllung bezeichneten. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Was meint man mit prophetischer Perspektive? Nun, prophetische Perspektive meint, dass ein Prophet Ereignisse, die zeitlich weit auseinander liegen, zum Teil Jahrhunderte, möglicherweise sogar Jahrtausende, sehr eng zusammenschaut. Dies hat man sehr gerne anhand des Bildes eines Gebirgswanderers deutlich zu machen versucht. Nicht? Der aus seiner Perspektive etwa zwei Gipfel sehr eng beieinander liegend sieht. Und das riesengroße Tal dazwischen, das hat er eben nicht wahrgenommen aus seinem Blickwinkel. Nun, genau das ist prophetische Perspektive. Tatsächlich sind nicht wenige Prophetien in der Heiligen Schrift so aufgebaut. Manche Ereignisse, die in der Prophezeiung sehr eng beieinander liegen, fast in einem Satz, erweisen sich dann zeitlich gesehen als sehr weit auseinanderliegend. Vielleicht nur ein Beispiel. So spricht etwa in Jeremia Kapitel 50 Jeremia davon, dass das Volk Gottes nach Jerusalem zurückkehren wird, in den Versen 4 bis 7. Und dann im gleichen Kapitel, im Vers 19, wird noch einmal von einer Rückkehr gesprochen, und zwar hin zum Berg Karmel, nach Basan und nach Ephraim, also eben zu diesem Gebiet, das wir dann später als Galiläa bezeichnen, am See Genezareth. Und dies ereignete sich erst im 2. Jahrhundert vor Christi Geburt. Also sagen wir mal 250, 300 Jahre später. Und gleich im nächsten Vers, in Jeremia 50, Vers 20, wird davon gesprochen, dass die Schuld des Volkes gesucht wird und ich werde sie ihnen vergeben. Das ist dann noch einmal 200 Jahre später geschehen. Eben als Christus kam. Das ist prophetische Perspektive. Und dass es notwendig ist, dass wir beim Lesen der Heiligen Schrift diese prophetische Perspektive beachten, also diese zeitlichen Zwischenräume, das wird uns auch ausdrücklich etwa von dem Apostel Petrus gesagt. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 10, folgende, lesen wir einmal Folgendes. Wegen der Errettung, nämlich unserer Seelen, haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, so sagt Petrus. Und sie haben von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, nämlich als er sprach von den Leiden, die auf Christus kommen sollten und von den darauf folgenden Herrlichkeiten, aber zuvor davon sprach. Ihnen wurde da offenbart, so sagt Petrus weiter, dass sie nicht für sich selbst, sondern uns mit dem dienten, was euch nunmehr bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, die euch das Evangelium verkündet haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Mit anderen Worten, was sagt Petrus hier? Petrus sagt, die Propheten hatten Dinge zu verkündigen und sie verstanden diese Dinge selbst nicht. Sie brachten es nicht auf die Reihe, was sie dort eigentlich geweissagt haben. Nicht zum Beispiel weissagten sie einmal von den Leiden des Christus, etwa in Jesaja 53. Er hatte keine Gestalt, er hatte keine Schönheit. Wir hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wird. Und dann verkündet der gleiche Prophet in Jesaja 11 von der Herrlichkeit Christi. Wir lasen es eben gerade. Er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Da stellte sich damals für Jesaja eine Frage, wie passt das eigentlich zusammen? Nicht wahr, Jesaja hatte das zu verkünden, aber er brachte es selbst nicht auf die Reihe. Wie passt das zusammen? Also noch einmal, eine solche prophetische Perspektive, die gibt es. Aber das ist etwas anderes, etwas völlig anderes als Doppelerfüllung oder man nennt das auch gerne Analogieerfüllung. Eine Prophetie erfüllt sich nicht mehrfach. Lassen wir uns also hier nichts vormachen. Die Idee einer sogenannten Doppelerfüllung machte sich unter Christen erst breit, als ein Nachgeben gegenüber der liberalen Theologie standfand. Und diese sogenannte Doppelerfüllung ist vielfach nichts anderes als ein großer Schmuh, eben um zu vernebeln, dass man eigentlich doch der Meinung ist, dieses Wort habe sich erfüllt in der damaligen Zeit und sei nachträglich erst auf Christus interpretiert bzw. gedeutet worden. Aber zunächst zurück zu unserem Wort. Eines ist deutlich. Wer das Neue Testament liest, wer hier Matthäus 1 liest, der würde niemals auf den Gedanken kommen, dass es sich bei Jesaja 7 um eine doppelte Erfüllung handelt, sondern er würde sagen, der Engel erklärt dem Josef, dass sich dieses Wort, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden, an Maria, seiner Verlobten, erfüllt hat. Darum sollten wir auch sehr, sehr zurückhaltend, sehr vorsichtig sein mit Unterscheidungen wie direkter oder indirekter Erfüllung. Aber fragen wir noch einmal, wie die schriftkritische Theologie argumentierte, nämlich, dass sich dieses Wort aus Jesaja Kapitel 7, dass es sich hier um eine Verheißung handelt, die etwa im 8. Jahrhundert erfüllt worden sei. Nun, wenn ich recht sehe, wird hier folgendermaßen argumentiert. Man sagt, bitte, es ging doch in Jesaja 7 um ein Zeichen für die damalige Zeit. Und aus dem Zusammenhang geht doch hervor, dass das Land verlassen sein wird vor dessen beiden Königen, die er graut. Und zwar bevor das Kind Gut und Böse verwerfen kann. Natürlich ist, wenn man dieses Wort auf die damalige Zeit bezieht, das große Problem der Begriff der Jungfrau, also auf Hebräisch Alma. Und man versucht dann dieses Wort zu übersetzen mit junger Frau. Aber dazu ist zu sagen, erstens, hier steht die Alma. Ha, Alma. Also geht es nicht um irgendeine junge Frau oder eine Jungfrau, sondern um eine ganz bestimmte, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden. Und das Wort Alma begegnet im Alten Testament 9-mal, 5-mal im Plural und 4-mal im Singular. Nun, wir können aus Zeitgründen diese Stellen hier nicht aufschlagen, aber wenn ich das Ergebnis ganz kurz zusammenfassen darf, man kann durchaus nicht eindeutig bei allen Stellen sagen, dass es sich um Jungfrau handelt. Aber eines ist deutlich: Ha'alma wird niemals für eine verheiratete Frau verwendet. Und man weist dann gerne darauf hin, dass es ja noch ein Wort im Hebräischen gibt für Jungfrau. Betula heißt das. Und dieser Ausdruck, so sagt man dann, sei der eigentlich klassische Ausdruck für Jungfrau. Aber genau dazu ist zu sagen, dieser Begriff wird durchaus auf verheiratete Frauen bezogen, etwa in Joel Kapitel 1, Vers 8. Und von daher ist der Begriff Alma zweifellos der treffendere Ausdruck. Aber stellen wir diese Frage noch einmal einen Augenblick zurück. Junge Frau oder Jungfrau? Wer soll denn nach Auffassung der Theologie, die Matthäus 1 nicht ernst nimmt, nun eben diese Jungfrau sein, von der in Jesaja 7 die Rede ist? Da gibt es verschiedene Auffassungen. Eine Auffassung sagt, naja, damit ist die Frau Jesajas gemeint. Nicht? Der Gedanke ist, Jesaja selbst sehe hier seine Frau noch als eine Braut in Jesaja 7, Vers 14. Und der Sohn Emanuel ist dann der, von dem auch in Jesaja 8, Vers 3 die Rede ist. Heißt es nicht in diesem Zusammenhang, dass die Zeichen, dass die Kinder Zeichen sind? Sie sind hier zum Zeichen gesetzt. Aber gegen diese Auslegung spricht zunächst einmal die Frage, wie kann die Verheißung, dass Jesaja bzw. seine Frau einen Sohn bekommen wird für den König Ahas, ja mehr noch, für das ganze Haus Davids ein Zeichen sein? Und genau das ist in Jesaja 7 doch gesagt. Ferner, warum sollte Jesaja seine Frau als Braut schildern? Tatsächlich hatte sie ja schon Kinder. In Jesaja 7, Vers 3 wird uns das berichtet. Wir hatten es an einem der Adventssonntage uns genauer angeschaut. Und außerdem, der Sohn Jesajas, der hier geboren wird, der heißt eben nicht Immanuel, sondern es wird uns in Jesaja 8, Vers 3 gesagt. Er heißt Jeah Jashuv, das heißt, es eilt der Raub, bald kommt die Beute. Tatsächlich wirkt diese Auffassung nicht sehr überzeugend. Und so kam man dann auch zu einer anderen Auslegung. Man sagte, diese Jungfrau, das sei die Frau von Ahas gewesen, von dem König, also die Königin. Und der Sohn, von dem hier die Rede ist, das sei Hiskia gewesen. Er wurde Judas größter Führer, er wurde ja die größte Stütze in der dunklen Zeit. Und über Hiskia wird ja auch gesagt, Gott war mit ihm, Immanuel. Das Problem mit dieser Auffassung ist jedoch, zu jener Zeit, in der Jesaja 7, Vers 14 geweissagt wurde, war Hiskia schon geboren. Aber in Jesaja 7, Vers 14 wird von einem Kind gesprochen, das noch geboren werden wird. Und so kam man zu einer noch anderen Theorie. Man sagte, nicht die Frau von Ahas sei damit gemeint, sondern es müsse hier die Frau von Hiskia gemeint sein. Also gleichsam Ahas Schwiegertochter. Die werde hier Alma Jungfrau genannt. Und sie werde einen Sohn gebären. Nun, das Problem ist, diese Auslegung ist, Hiskia bekam erst recht spät einen Sohn. Deswegen erbittet er ja von Gott noch eine Verlängerung seiner Lebenszeit um 15 Jahre. Aber wer kam dann? Wer war der Sohn von Hiskia? Nun, das war Manasse, der größte Götzendiener Judas. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieser König Immanuel, Gott mit uns, heißt. Kurzum, alles war nicht so sonderlich befriedigend und so sagte man, naja, hier geht es um eine völlig unbekannte Frau. Aber dafür seien wir ehrlich, gibt es nun wirklich keinerlei Hinweise. Da gab es noch eine andere Auslegung. Man müsse Immanuel hier symbolisch auffassen. Man müsse dieses Wort auf alle Kinder beziehen, die von Müttern geboren werden. Ihnen werde verheißen Rettung von den Syrern und vom Nordreich. Aber noch einmal, das geht schon deswegen nicht, weil die Heilige Schrift hier sehr deutlich von der Jungfrau spricht in Jesaja 7, Vers 14. Die Übersetzung eine Jungfrau ist ganz einfach falsch. Lassen wir uns hier also nicht allzu schnell ins Boxhorn jagen von einer schriftkritischen Theologie. Nun lassen wir uns einmal die Argumente dafür anschauen, dass sich dieses Wort der Jungfrau auf Maria bezieht. Zunächst einmal, ich wiederhole das noch einmal, Matthäus 1, Vers 23, dort legt es der Engel des Herrn so aus. Aber mehr noch, Jesajas Zeitgenosse, der Prophet Micha, zitiert diesen Abschnitt im Blick auf die Geburt Michas. In Micha Kapitel 5, Vers 2, ich lese das einmal. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, ja von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Darum gibt er sie hin bis zu der Zeit, da die, die gebären soll, geboren haben wird. Hier spricht ein Zeitgenosse Jesajas unvermittelt ebenfalls von jemandem, die da gebären soll. Und zwar von jemandem, die gebären soll in Bethlehem Ephrata. Und dessen Ausgänge, so sagt Micha, von Ewigkeit her sind. Ich ergreife also gleichsam diese Verheißung von Jesaja auf, noch einmal, er war ja ein Zeitgenosse, und präzisiert sie in mancher Hinsicht. Drittens, wie heißt der Sohn, der diesem ungläubigen Haus Davids verheißen wird? Er heißt Immanuel, Gott mit uns. Und dieser Name, Jesaja 7, Vers 14, er erscheint eben nicht nur an dieser Stelle, sondern er erscheint in den folgenden Kapiteln noch an zwei Stellen. Und zwar in Jesaja Kapitel 8, Vers 8 und dann noch einmal in Jesaja Kapitel 8, Vers 10. Jesaja Kapitel 8, Vers 8 und Jesaja Kapitel 8, Vers 10. In Jesaja 8, Vers 8 bezieht sich die Verheißung auf Juda als dem Land Immanuels und in Jesaja 8, Vers 10 wird die Hoffnung auf Rettung proklamiert, weil Gott mit uns ist. Und es geht bei diesem Sohn, bei diesem Immanuel, der dem ungläubigen Haus Davids verheißen wird, um Rettung, und bitte achten wir darauf jetzt genau, nicht nur aus der Hand des Nordreiches und der Syrer. Darüber sprachen wir, das ist der unmittelbare Zusammenhang in Jesaja 7. Sondern nun auch um die Rettung aus der Hand der Assyrer und, wir brauchen nur weiterzulesen, Jesaja 8, die Verse 9 und 10, er bringt Frieden bis an die Enden der Erde. Das ist Immanuel. Über einen solchen Sohn wird hier gesprochen. Und dass es sich hier um jemand anderen handelt, als um einen gewöhnlichen Sohn einer jungen Frau, das macht dann ganz besonders das folgende Kapitel deutlich, Jesaja Kapitel 9, wir haben es gelesen. Dort heißt es dann wieder, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns genannt. Ja, welcher? Nun, der, von dem schon in Jesaja 7 die Rede war. Hier ist gleichsam die Antwort gegeben auf diesen Sohn, in den Jesaja 7 verheißen ist. Und Fragen, die man vielleicht noch bei der Verheißung in Jesaja 7 haben könnte, hier in Jesaja 9 werden sie beantwortet. Wer ist das Kind, das uns geboren wird? Kapitel 9, Vers 6. Es heißt, starker Gott. Und wenn man es immer noch nicht glaubt, was das für ein Sohn ist, der hier verheißen worden ist, der da kommen soll, dann lasst uns noch weiter lesen. Jesaja 10 und dann ganz besonders Jesaja 11, wo es heißt, er ist der Richter über die ganze Erde. Noch einmal, achten wir auf Folgendes. In Jesaja Kapitel 7, Vers 16, hier wird uns berichtet über das Gericht über Syrien und über das Nordreich, also über Ephraim. Es geht dann weiter um die Befreiung von Assyrien, schon in Kapitel 7, Vers 17. Es geht um Gericht an Syrien, am Nordreich und an Assyrien, in Kapitel 10 dann besonders wird uns das gesagt. Und dann in Kapitel 11 ist die gesamte Welt im Blickfeld. Er wird König sein über die gesamte Welt. Sehen Sie, das ist die Botschaft an das Haus Davids. Eine Botschaft des Gerichts über die Feinde und eine Botschaft der Rettung des Heils. Eine Botschaft der Rettung und des Heils aus den Händen des Nordreichs, der Syrer, der Assyrer, aber darüber weit hinausgehend eine Errettung, die umfassend ist. Was Jesaja hier dem König Ahas verkündet, ja nicht nur dem König Ahas, das ist ein Zeichen dem ganzen Haus David, nicht nur ein Zeichen für Ahas. Zu geben dem Haus Davids, Jesaja 7, Vers 14. Bitte erinnern wir uns noch einmal. Bevor der Engel dieses Prophetenwort zitierte, da hatte er dem Josef viererlei mitgeteilt. Erstens hatte er gesprochen von der Empfängnis, dass das in der Maria Gezeugte vom Heiligen Geist kommt. Zweitens von der Geburt. Maria wird einen Sohn gebären. Darüber hatten wir gesprochen. Jetzt drittens von der Namensgebung. Du sollst ihm den Namen Jesus geben und viertens von dem Heilswerk, von dem Rettungswerk. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Immanuel sollst du ihn nennen. Diese Botschaft ist einerseits ein Zeichen des Gerichts. Wir hatten über die Bedeutung der Jungfrauengeburt das letzte Mal gesprochen. Ein Gericht am Haus Davids. Es ist aber auch ein Zeichen des Heils. Insofern, als eine Botschaft dieser Sohn ja selbst ist, sozusagen verkörpert. Nämlich die Botschaft Immanuel. Gott mit uns. Gott mit uns. In diesem Wort ist eigentlich alles zusammengefasst, was der Sohn Gottes für uns geworden ist. Und es nimmt darum auch nicht Wunder, dass diese Zusage, Gott mit uns, das gesamte Evangelium durchzieht. Das ist im Grunde die Zusammenfassung des Evangeliums. Gott ist nicht mehr gegen uns, sondern er hat seinen Sohn hineingesandt in diese Welt zur Rettung der Verlorenen, der von Sünde, vom Teufel, vom Tod Unterdrückten und Versklavten. Gott war in Christus. Er brachte Frieden hinein in diese Welt. Gott mit uns. Das ist das Evangelium. In der kürzesten Form. Und dieses Wort es durchzieht die Evangelienberichte. Ist es ein Zufall, dass das letzte Wort des Herrn im Matthäus-Evangelium heißt: Siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt? Mehr noch, Gott mit uns, Immanuel, das ist die Botschaft, die seit dem Sündenfall die einzige Botschaft ist, die den Menschen rettet, die Grundlage seines Heils ist. Immanuel, das ist die Botschaft, mit der Gott Frieden gebracht hat. Die dem Heil, Rettung, Hoffnung, Leben gewährt, der in Adam von dem heiligen Gott abgefallen ist. Und weil die ganze Heilige Schrift uns diesen Gott offenbart, der trotz allem mit uns Gemeinschaft haben will, darum durchzieht dieses Wort Immanuel auch die gesamte Heilige Schrift. Nicht wahr, da ist Abimelech und sein Herrführer Pichol. Sie sprechen mit Abraham, um einen Bund mit ihm zu schließen. Und womit begannen sie ihre Rede an Abraham? Abraham, so sagen sie, wir wissen, dass Gott mit dir ist. Immanuel, ja, Abraham, er war ein Erwählter Gottes. Einige Jahre später erscheint Gott dem Isaak, dem Sohn Abrahams. Und Gott verkündet ihm, sei ein Fremdling in diesem Land und ich will mit dir sein, Immanuel, und dich segnen. Wenig später erscheint Gott der Herr dem Isaak in der Nacht und spricht: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Wieder Jahre später ergreift Jakob vor der Wut seines Bruders Esaus die Flucht und macht sich auf nach Paddan Aram zu Laban. Unterwegs, er ist noch nicht lange weg, bei Bethel, da legt er sich hin und schläft. Auch ihm erscheint Gott und verkündet ihm im Traum: Siehe, ich bin mit dir, Jakob, mit dir, Immanuel. Und ich will dich behüten, wo du hingehst, und dich wieder in dieses Land zurückbringen. Und als dann dieser Jakob Jahrzehnte später zurückkehrt in das Land der Verheißung, da spricht Gott, der Herr, wiederum zu Jakob. Und was sagt er ihm? Kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft, und ich will mit dir sein. Immanuel. Da war Josef, der Lieblingssohn Jakobs. Aus Eifersucht seiner Brüder wird er nach Ägypten verkauft als Sklave zu Potiphar. Aber das ist noch längst nicht alles, wie schlimm auch dieses Verhalten ist. Durch die intrigante Verleumdung der Frau des Potiphar kommt er sogar noch ins Gefängnis. Man könnte sagen, schlimmer geht es nicht mehr. Hatte Gott ihn dort vergessen? Und sehen Sie, in diesem Kapitel, dort im Gefängnis, lesen wir zweimal 1. Mose 39. Gott war mit Josef, Immanuel. 1. Mose 39, Vers 2 und Vers 21. Schließlich wird Josef, der zweite Mann von Ägypten, Unterkönig. Jakob, sein Vater, zieht dann mit der ganzen Familie nach Ägypten. Und als dieser Jakob kurz vor dem Sterben ist, erklärt er: Siehe, ich sterbe, aber Gott wird mit euch sein. Immanuel. Jahrhunderte später. Wieder scheint es so, dass Gott sein Volk vergessen hat. Dann erscheint Gott dem Mose am brennenden Dornbusch. Und er verheißt ihm: Ich will mit dir sein. 2. Mose 3, Vers 12.
Immanuel.
Während der Wüstenwanderung
immer wieder
hört das Volk diese Verheißung: Ich will mit dir sein. Zum Beispiel in 5. Mose 2, Vers 7, wo Mose sagt: Der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Er hat Acht gehabt auf deine Wanderzüge durch diese große Wüste. Und der Herr, dein Gott, ist diese 40 Jahre mit dir gewesen. Immanuel. Und endlich darf das Volk dann in das verheißene Land hineinkommen. Was sagt Gott zu Josua? So wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Immanuel. Dann kam die Richterzeit. Immer wieder war da der Abfall des Volkes Gottes. Dann gibt Gott sein Volk ins Gericht hinein. Und dann schreit dieses Volk zu Gott um Rettung. Und Gott sendet in seiner Gnade Richter. Denken wir etwa an Gideon. Und dann tritt eines Tages der Engel des Herrn zu Gideon und er sagt: Der Herr ist mit dir, Immanuel. Habe ich gesagt, der Herr ist mit ihm. Saul erkennt es, mit ihm, Immanuel, ist Gott. In der Königszeit, wie oft heißt es da von den Königen, der Herr war mit ihm, etwa auch von dem König Hiskia. Der Herr ist mit ihm, er steht zu seinen Verheißungen. Und so könnten wir weitergehen, durch die ganze Bibel hindurch. Auf den letzten Blättern der Heiligen Schrift lesen wir den Ausruf: Siehe, die Hütte Gottes ist bei den Menschen, Immanuel. Aber die Mitte, die Grundlage, das Fundament dessen, dass Gott mit uns ist, Immanuel, das ist, dass Gott, der Vater, seinen Sohn zu unserer Rettung sandte. Jesus sollst du ihn nennen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Jesus sollst du ihn nennen. Nur deswegen, wegen Christus, wegen dieses Retters von unseren Sünden, nur deswegen kann Gott mit uns sein. Immanuel. Nicht normalerweise müsste er gegen uns sein. Normalerweise könnte er keine Gemeinschaft mit uns haben, eben wegen unserer Sünde. Welches ist denn unser größtes Problem? Womit beschäftigt sich unser Geist? Das sind zwei Fragen. Nicht Ahas hatte damals in Jesaja 7 seinen Kopf mit alltäglichen Dingen voll. Mit der Wasserleitung, mit der Versorgung des Wassers für die vermutlich belagerte Stadt Jerusalem. Auch Josef, er hatte seine Überlegungen voll, sein Herz voll: Wie entlasse ich möglichst elegant meine verlobte Frau? Gott steht zu seinen Verheißungen. Nicht da quäl dich auch vielleicht deine Sünde. Eigentlich, so weißt du nur zu gut, hätte jemand anders, der Teufel, Anspruch an dich. Aber dass Satan keinen Rechtsanspruch an dich mehr hat, trotz deiner Sünde, das liegt eben darin, dass Gott mit dir ist, Immanuel. Wegen Christus. Das liegt daran, dass Gott seine dem David gegebene Verheißung wahrgemacht hat. Nicht einst hatte Gott dem David durch Nathan Folgendes gesagt: Wenn deine Tage erfüllt sein werden und du bei deinen Vätern liegen wirst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leibe kommen soll. Rechtlich ist das geschehen. Und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Namen seines Königtums auf ewig befestigen. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Dein Haus und dein Königtum sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Und dein Thron soll auf ewig feststehen. Genau das hat sich in Jesus Christus erfüllt. Er ist der, der auf dem Thron Davids sitzt, wie es Petrus in der Pfingstpredigt verkündet in Apostelgeschichte 2, Vers 30. Im Gericht schenkt Gott uns Gnade. In Christus ist es wahr geworden, dass Gott mit uns ist. Immanuel. Amen.